herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp-Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße dich ganz herzlich. Die Shownotes zu jeder Podcast-Episode findet ihr unter www.naturfotocamp.de unter dem Reiter Podcast und da findet ihr weiterführende Links und vor allem auch die Bilder, falls wir mal über Bilder sprechen. Ansonsten freue ich mich über eure Ideen, über euer Feedback und über eure Themenvorschläge. Die könnt ihr mir ganz einfach weitergeben über die E-Mail-Adresse radomir@naturfotocamp.de oder über die gängigen Messenger-Dienste wie Instagram oder Facebook. Wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich, wenn ihr mich unterstützt und das macht ihr am allereinfachsten mit einer kleinen Podcast-Bewertung. Das ist für euch sehr, sehr wenig Aufwand, hilft mir aber besser sichtbar zu werden. Und jetzt viel Spaß beim Podcast. Herzlich willkommen zum Bohnensack. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, heute ganz neu ohne Sinusitis im Moment. Das heißt, die Nebenhöhlen sind wieder frei. Ich habe eine halbwegs normale Stimme. Fit bin ich zwar noch nicht. Warum, erfährst du natürlich im Laufe des Podcasts. Aber ich klinge wieder halbwegs normal. Von daher hoffe ich, dass das Hörerlebnis nochmal um einiges besser ist als in den letzten Podcast-Episoden. Was gibt's heute? Heute will ich über meine letzte Fotoreise berichten und etwas so ein bisschen darauf eingehen, was habe ich gepackt, wieso, weshalb, warum, was gab's für Motive, so ein bisschen zusammenfassend, was ist mir dabei aufgefallen an meiner Technik, was waren ein paar Herausforderungen eventuell und das alles heute in einem Podcast, der, glaube ich, einen Tacken länger werden könnte. Wir werden einfach mal sehen und schauen, wo uns das Ganze hinbringt. Ich habe natürlich einige Notizen gemacht, deswegen kann ich das sozusagen so ein bisschen peu à peu durchgehen und dementsprechend diesen Podcast auch ein wenig strukturieren. Ich will das Ganze natürlich so ein bisschen an der Zeitschiene mich entlanghangeln und genau an der Stelle eben auch das Ganze entsprechend aufbauen. Ja, wie hat's angefangen? Ich hatte ja schon vor einigen Podcast-Episoden angekündigt, dass ich in der Planung bin. Hab ja angekündigt, dass mein Ziel ist, meine Fotoversicherung up-to-date zu bringen. Das habe ich übrigens auch getan. Das heißt, ich muss mir auf den Schulter klopfen. Ich habe dieses To-Do erledigt und die Fotoversicherung nach oben hin nochmal angepasst. Ich bin bei der Aktivas versichert. Da findet ihr den Link in den Shownotes. Das ist ein Affiliate-Link. Damit könnt ihr was sparen. Ich habe was davon und es gibt auch einen ganzen Podcast über die Aktivas-Versicherung. Ich glaube, das ist einfach sinnvoll für alle, die sich mit dem Thema beschäftigen wollen. Das ist auf jeden Fall dementsprechend Werbung, hiermit gekennzeichnet. Und einfach nur der Tipp an der Stelle, ich packe euch den Link in die Shownotes mit rein. Das Thema Versicherung wird auf jeden Fall nochmal spannend, denn es gab durchaus einen Moment, wo das Ganze relevant sein kann. Also, ich war unterwegs auf Texel. Texel kennt der ein oder andere von euch. Texel ist eine Insel, auf der es sehr, sehr viele Vogelarten gibt. Texel ist bekannt dafür, dass man dort einen schönen Urlaub machen kann, ganz im Norden Hollands sozusagen. Und es ist eine kleine Insel davor. Fährüberfahrt dauert irgendwie 20, 30 Minuten. Die Fähre fährt ständig hin und her, von daher kommt man da sehr gut hin. Hat eine tolle Infrastruktur, hat super schöne, richtig große Strände. Und was viel wichtiger ist, es hat auch super viele Schutzgebiete aller Art. Also wirklich Vogelschutzgebiete, Dünenschutzgebiete und so weiter. Das heißt, dort gibt es sehr viel Natur, eine tolle Infrastruktur. Und das Coolste ist, man muss nicht viel oder weit Auto fahren. Wenn man halbwegs vernünftig seine Unterkunft bucht, dann kommt man überall sehr, sehr schnell hin. Das heißt, ich bin sozusagen maximal 15 Minuten an jede Fotolocation gefahren. Ich habe recht zentral gewohnt. Und dementsprechend war das echt schön, um entsprechend fotografieren zu können. Ich habe in der ganzen Zeit einfach, dass ihr so ein Verhältnis habt, 29.000 Fotos gemacht. Ja, ich habe in 8 Tagen auf Texel 29.000 Fotos gemacht. Davon sind noch 1.400 Bilder mit nach Deutschland gekommen. Das heißt, unterm Strich habe ich etwa 5% der Bilder behalten. Habe wie immer auf meiner Kamera gelöscht. Und das sagt euch schon alles. Vogelfotografie-Ausschuss ist viel, viel größer als in allen anderen Arten der Fotografie. Das heißt, sehr viele Serienbilder, sehr viele schnelle Serienbilder. Und da werden wir auf jeden Fall auf einige Tücken, auch was das Thema Rolling Shutter, Auslesegeschwindigkeit und so weiter, noch eingehen im Laufe des Podcasts. Also strukturieren wir das Ganze. Wir sind losgefahren, also ich habe auch meine Frau und das Kind mit dabei gehabt und wir sind losgefahren an einem schönen Donnerstag und sind dann gekommen bis nach Belgien. In Belgien im Raum Aachen, da habe ich übrigens AC Foto besucht bei der Gelegenheit, weil wenn man schon in Aachen ist, da muss man die größte Sehenswürdigkeit natürlich sich anschauen, das ist AC Foto. Da kann man aber tatsächlich als normalsterblicher Kunde gar nicht hin, weil AC Foto ein reiner Online-Versand ist. Dementsprechend habe ich mir einfach auch das Ganze mal angeschaut, wie das vor Ort aussieht, weil ich tatsächlich immer nur auf den Messen das Team kennengelernt habe und gar nicht vor Ort. Werbung. Der Sponsor dieser Podcast-Episode ist acfoto.com, der Fotohändler meines Vertrauens. Wenn ihr eure nächste Reise plant, so wie ich das ja gerade vorgeführt habe, dann fehlt euch vielleicht noch das ein oder andere Stückchen Equipment, das ein oder andere Objektiv und ihr wollt euch mal was ausleihen. Und genau das geht auch bei AC Foto. AC Foto hat einen ganz, ganz großen Rent-Service, wo ihr gerade auch die großen Teleobjektive ausleihen könnt, wenn ihr sowas mal ausprobieren wollt. Und wer an meinen Workshops teilnimmt, der kann für die Workshop-Dauer auch bei acfoto.com Objektive ausleihen und bekommt hier sogar auf die Miete 50% Rabatt, um entsprechend Equipment beim Workshop ausprobieren zu können. Wenn du lieber kaufen willst, anstatt zu mieten, dann bekommst du wie immer über den Affiliate-Link in den Shownotes ein individuelles Angebot von AC Foto, kannst also etwas sparen und unterstützt gleichzeitig diesen Podcast. Und jetzt zurück zur Reiseplanung. An der Stelle geht auf jeden Fall mein Dank raus an Nico. Nico ist einer meiner Workshop-Teilnehmer, mittlerweile auch ein ganz guter Freund und der hat mir Aachen und Umgebung gezeigt und ich durfte auch das Dachzelt später bei ihm in der Einfahrt aufbauen und quasi auch dort übernachten. Dementsprechend vielen Dank an der Stelle, wo wir schon bei Danksagungen sind. Vielen Dank übrigens auch an Markus und auch an Patrick, die beide was beigesteuert haben, was die Locations angeht, wo ich fotografiert habe. Von daher freue ich mich immer darüber, dass viele meiner Podcast-Hörer sich jetzt A, freuen, dass sie benannt worden sind und B, mir eben auch immer in solchen Situationen weiterhelfen, auch eben, wenn es darum geht, das ein oder andere nochmal durchzugehen, welche Location ist gerade aktuell, welche ist vielleicht weniger aktuell und dementsprechend habe ich mich da super gefreut, diese Unterstützung zu bekommen. Wir sind dann auf jeden Fall angekommen in Aachen und ich hatte so ein bisschen Bauchschmerzen mit dem Wetter, weil der Wetterbericht, der sah so aus, als ob es ein krasses Unwetter geben sollte, auch Warnwetter, war es tiefrot und tatsächlich gab es ein krasses Unwetter. Also perfekte Bedingung, mein neues Dachzelt auszuprobieren. Das heißt, wir haben die ganze Nacht im Dachzelt geschlafen. Die Nacht war so ein bisschen bescheiden, sagen wir mal, weil der Regen hat echt richtig ordentlich getrommelt. Nachts ist anscheinend auch die Polizei rumgefahren, hat geguckt, welche Keller vollgelaufen sind und welche nicht. Und wir dann natürlich im Dachzelt. Aber wie soll ich sagen, Dachzelt ist trocken geblieben. Innen alles schön. Natürlich muss man das hinterher auch sehr, sehr gut nochmal trocknen, weil am Ende des Tages ist so ein Dachzelt natürlich anfällig auch für Schimmel durch Feuchtigkeit. Dementsprechend muss man immer gucken, dass sowas eben auch ordentlich im Nachgang getrocknet wird, wenn man bei solchem Wetter unterwegs ist. Wir sind dann von dort aus weitergefahren in Richtung Texel. Wir haben ewig gebraucht, also wir haben für dieses kleine Stück, für das man normal wie 3-3,5 Stunden braucht, knapp 7 Stunden gebraucht. Der Verkehr in Holland war gelinde gesagt, herausfordernd, langsam, wie auch immer. Also irgendwie ist man so 70, 80 km/h gefahren und ist kaum vorangekommen. Vor Ort angekommen, erstmal Einkäufe gemacht, bevor man überhaupt ins Ferienhaus rüberwechselt. Ich finde es mal gut, dass man schon mal was zu essen hat. Dabei hatte ich ein wunderbares Erlebnis, über das ich immer noch schmunzeln muss. Wir haben eine Milchsorte gekauft und meiner Meinung nach sah es aus wie normale Milch. Es hat sich aber im Nachgang herausgestellt, dass es Kefir war. Von daher hatten wir neben Joghurt und Milch auch noch Kefir im Kühlschrank. Und wie soll ich sagen, Ferienhaus war super schön, war groß, hell, schön, was soll man sagen, war einfach ein tolles, schönes Häuschen. Also vor Ort erstmal die Koffer raus und natürlich auch die Fotoausrüstung. Was hatte ich dabei? Spielen wir mal, was packe ich in den Koffer? Ich hatte dabei mein Novoflex Triopod M mit dem Classic Ball 5 und dem der Cubase 2. Und das habe ich genau kein einziges Mal benutzt. Aber ich habe tatsächlich ein Bein abgeschraubt mit einer Cubase und habe daraus ein Einbeinstativ gemacht. Ähnlich wie ich es in meinem Blog beschrieben habe neulich. Und dementsprechend hatte ich das Einbeinstativ immer im Auto liegen. falls es mal erforderlich werden sollte, habe ich eben entsprechend ein Einbeinstativ dabei gehabt. Das finde ich an diesem modularen System von Novoflex ganz cool. Und an der Stelle einfach auch der Hinweis, wer bei Novoflex was bestellen will, 10% Gutscheincodes gibt es bei mir immer per E-Mail. Das ist natürlich auch entsprechend als Werbung zu kennzeichnen, weil es natürlich auch wieder mich unterstützt am Ende des Tages. Jedenfalls hatte ich dann dabei den großen Nia Evo Rucksack, über den Jan und ich öfter gesprochen haben. Auf jede Bestellung bei Nia Evo kriegt ihr übrigens auch 10% Rabatt mit dem Gutscheincode NatureBag10. Packe ich euch auch wieder in die Shownotes mit rein. Jedenfalls habe ich zum ersten Mal in diesen Rucksack das Canon 600mm 4.0 reingepackt, die RF-Variante mit einer angesetzten Canon EOS R5. Und was soll ich sagen, mit diesem XL-RCI geht das rein. Man muss so ein bisschen quetschen, also da muss man schon ein bisschen Druck reingeben, damit das da reinkommt. Aber man kriegt in diesen sehr kompakten Rucksack echt das 600er rein mit angesetzter Kamera. Von daher war das schon mal richtig cool. Dann habe ich eingepackt, dass eine zweite Kamera, also zwei Canon EOS R5, habe mitgenommen ein Canon 24mm 1.8, ein 35mm 1.8, ein 50mm 1.8, ein 135mm 1.8, das 600mm 4.0 und das 14 bis 35 und das 24 bis 105 und dazu noch die Nisi Filter. Das war so das Line-Up, natürlich jede Menge Akkus, unendlich viele Wise-Speicherkarten, also alles, was drumherum dazugehört. Aber von Objektiven und Kameras war es das erstmal. Ich muss dazu sagen, ich habe alle Objektive bis auf die beiden Zooms benutzt, also bis auf das 14-35 und das 24-105. Und da fällt mir ein, ich habe noch einen Zoom eingepackt, und zwar das Canon 100 bis 400 mm 5.6 bis 8.0, also dieses kleine kompakte Telezoom. Warum habe ich das genommen und nicht das 100-500, werden sich viele fragen. Nun, ich wollte das eigentlich gar nicht für Vogelfotografie benutzen, sondern die Idee war mehr, wenn ich ohnehin im Wasser bin, baden gehe mit Kind, kann man vom Beckenrand, bzw. vom Strand, Fotos von mir machen. Das geht vielleicht nicht so gut mit dem 24er, also brauche ich einen Telezoom, damit ich nicht ganz klein im Bild bin. Also habe ich gesagt, komm, ich nehme das Kleine mit, gerade am Strand. Wie sich im Nachgang herausgestellt hat, habe ich das 100-400 erstaunlich viel auch für die Vogelfotografie benutzt. Und ich muss sagen, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Warum hat mir das gut gefallen? Nun, ihr werdet es nicht glauben, ich habe meinen Fotorucksack nicht einmal dabei gehabt auf Texel. Warum das so ist, findet ihr gleich heraus. Aber ich hatte den Fotorucksack eigentlich wirklich nicht dabei. Dementsprechend hatte ich immer nur das 600er mit angesetzter Streulichtblende im Kofferraum rumfliegen. Und dazu hatte ich dann irgendwie in den Seitenfächern im Kofferraum noch das 24er, 35er und das 50er rumliegen. Und ich habe dann meistens einfach nur das 100-400 ohne Streulichtblende, ohne alles in meine Jackentasche gesteckt. Und genau deswegen fand ich das so praktisch, weil ich hatte in der einen Jackentasche den Zweifach-Extender für das 600er und in der anderen Jackentasche hatte ich das 100-400. Und das geht halt mit dem 100-500 nicht, dass man es einfach in die Jackentasche steckt. Und dementsprechend war ich sehr, sehr vielseitig unterwegs. Ich hatte 600er mit der R5 und konnte damit einfach rumrennen, wie ich wollte. Und hatte halt in den Jacken Zweifach-Extender und 100-400. Und damit konnte ich eigentlich alles machen, was ich in der Vogelfotografie machen wollte. Das heißt, die Kombi hat mir insgesamt ganz gute Dienste geleistet. Würde ich auch so empfehlen. An manchen Tagen habe ich auch noch in eine andere Jackentasche das 135 1.8 mit reingesteckt. Aber ich hatte eben keinen Rucksack dabei, weil ich war so einfach ultimativ schnell und flexibel. Und damit bin ich echt gut zurechtgekommen. Und weil man eben auf Texel überall auf sehr coole Vogelarten stoßen kann, hatte ich das 600er halt wirklich einfach durchgehend, auch wenn man an den Strand gegangen ist, immer im Kofferraum, falls ich mal irgendeine Vogelart sehe oder so, dass ich auch nochmal ein Foto machen kann. Und dementsprechend war das so die Go-To-Kombi. Und damit bin ich dann natürlich auch am ersten Morgen fotografieren gegangen. Ich wollte schon immer mal ein Blaukehlchen fotografieren, so blöd wie das klingt. Also bin ich dorthin, wo ich vermute, was Blaukehlchen ist. Und dort habe ich Willi kennengelernt. Willi ist kein Zuhörer dieses Podcasts. Willi ist ein Fasan. Und Willi war leicht angeschlagen und hatte ein Humpelbein. Also der hatte eine Verletzung am Bein. Und das Verrückte war, nachdem ich irgendwie eine halbe Stunde bei Willi gesessen habe, hat Willi eine sehr, sehr gute Nähe zu mir zugelassen. Sobald ein Fremder gekommen ist, ist Willi weggelaufen, aber ich habe Willi an mehreren Tagen immer an der gleichen Stelle getroffen Und ich konnte Willi sehr nahe kommen. Das heißt, da ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass die Nahenstellgrenze vom 600er ein bisschen zu lang ist. Und dann habe ich auch am nächsten Tag das 100-400 eingepackt, eben weil ich so nah an Willi kommen konnte und so gut mit Willi interagieren konnte am Morgen. Und dementsprechend haben wir da so eine kleine Freundschaft aufgebaut. Immer wenn ich gekommen bin, mich hingesetzt habe, hat er ein paar Minuten so eine Nähe zugelassen, wie ich es selten erlebt habe. Da konnte ich auf jeden Fall einige wirklich schöne Momente festhalten und einige schöne Fotos machen. Wichtig dabei ist, wenn ich nachher im Blog Bilder zeige, das ist nicht nur der eine Fasan. Ich habe auch noch andere Fasane fotografiert. Ich habe noch einen zweiten kennengelernt, der auch immer an der gleichen Stelle war und eine gute Nähe zugelassen hat, aber nicht annähernd die von Willi. Und dementsprechend habe ich da auch einige Fasane fotografiert. Es klingt vielleicht verrückt, aber ich finde den Fasan, es ist einfach ein wunderschöner Vogel. Ich habe mich auch nur auf die Männchen konzentriert. Warum? Das Gefieder gefällt mir aber so viel besser. Und ich habe bis heute noch kein geiles Fasanenfoto gehabt. Also muss ich unbedingt den Fasan oder die Fasane richtig fotografieren. Das war mir, als ich vor Ort war, wurde mir erst klar, irgendwie wichtig. Und da merkt man aber auch, wie unterschiedlich Vogelfotografen sind, weil viele Fotografen, die aus dem Bereich Birding kommen, wo es ja eher um die Vogelbeobachtung geht, und die da anfangen zu fotografieren, die suchen sich die seltenen Arten. Ich habe auch Uferschnepfen, Kampfläufer und so weiter fotografiert, aber mich hat das nicht annähernd so gecatcht wie der Fasan, weil ich finde, der Fasan mit dieser langen Schwanzfeder und diesem Glanz im Fell, dieses Orange und dann im Nacken diese blaue Färbung und so weiter, also diese blauen Reflexionen, die am Hals entstehen können, irgendwie, das sind so schöne Vögel, die sind maximal unterbewertet und dann, keine Ahnung, das nächste Kampfläuferporträt ist halt schön, aber da ist halt nichts dabei, was mich persönlich so sehr catcht. Ja, tolle Vögel, fotografiere ich gerne, aber irgendwie, ja, ich kann aber nur sagen, mir hat es das angetan und deswegen habe ich echt viele Fasanenfotos gemacht, einfach auch, weil ich vermutlich noch nie richtig gute Fasanenfotos machen konnte und hier hatte ich die Chance, wirklich damit daran aktiv zu arbeiten und das war echt richtig cool. Dann bin ich vom Fotografieren an dem ersten Morgen zurückgekommen, hatte schon, ja, also im Nachgang hatte ich ein paar passable Bilder, ich weiß gar nicht, ob ich davon irgendwas bearbeiten werde, obwohl doch, eins habe ich schon bearbeitet, von daher war es gar nicht so schlecht und morgens dann 7 Uhr, 7.30 Uhr wieder zu Hause angekommen, ab an den Frühstückstisch sozusagen und dann ist mir etwas passiert, was ein wenig schmerzhaft war. Ich bin mit dem Kind auf den Arm diese super steile Treppe runtergefallen. Ich weiß nicht, woran es lag, ob es daran lag, dass ich vom Fotografieren ein bisschen übermüdet war, ob es daran lag, dass die Wollsocken ein bisschen rutschig waren und eine Holztreppe eben nicht die am wenigsten rutschige ist. Jedenfalls bin ich richtig runtergeknallt. Kind ist nichts passiert, weil ich das gut geschützt habe, als ob das mein Teleobjektiv gewesen wäre. Aber das hat so richtig wehgetan. Um ehrlich zu sein, ich weiß gar nicht, was ich mit dem Kind danach gemacht habe. Ich glaube, ich habe es einfach schreiend da stehen gelassen und bin zur Couch gerobbt, weil ich mich einfach nicht mehr bewegen konnte. Zwei Finger an der linken Hand waren taub und der ganze Rücken hat so krass wehgetan. Ich konnte kaum atmen und dann habe ich gedacht, boah, was mache ich jetzt? Meine Frau kam natürlich angerannt, geguckt, was passiert ist und dann hat sie erstmal die Kleine beruhigt, dann ist sie zu mir gekommen, hat sich meinen Rücken angeschaut und hat ein Handyfoto gemacht und gesagt, ich weiß nicht, ob du das wirklich sehen willst. Und ich habe gesagt, boah, fuck, was ist jetzt passiert? Also es hat echt wehgetan, weh die Hölle, tut auch immer noch wunderbar weh. Und dann sage ich, komm, zeig her, ich muss ja wissen, was los ist. Und ja, also der Rücken war ordentlich aufgeschrammt, komplett verprellt, aber irgendwie, ich habe es mir noch schlimmer vorgestellt, weil sie gesagt hatte, ich weiß nicht, ob du dir das ansehen willst, also es sah nicht so toll aus, aber ich habe schon schlimmer ausgesehen in meinem Leben. Von daher war das gut zu ertragen, aber die Schmerzen waren echt krass. Also habe ich einen befreundeten Arzt per FaceTime angerufen, übrigens auch ein Podcast-Hörer, schaut aus an Matt an der Stelle. Der hat sich den Rücken gerne mit mir per FaceTime angeguckt, zufälligerweise auch mit dem Kollegen. Samstagmorgen 7.30 Uhr, vielen Dank, dass du das gemacht hast. Jedenfalls sagte er auch, solange du atmen kannst und deine Lunge nicht perforiert ist, selbst bei einem Rippenbruch würden wir da eben entsprechend gar nichts machen in der Regel. Warte einfach ab und guck, wie sich's entwickelt. So eine Prellung kann auch mal 4 bis 6 Wochen dauern, dass das nochmal richtig abgeklungen ist. Und dementsprechend ja, merke ich das auch jetzt noch. Ist zum Glück nichts gebrochen im Nachgang. Die Finger spüre ich auch wieder. Da hatte ich genau den Nerv am Ellbogen getroffen. Und was macht der Naturfotograf natürlich am Abend, wenn er die Treppe runtergesegelt ist? Ich bin am Abend fotografieren gegangen. Ich wollte irgendwie gucken, wie schlimm es ist, ob ich mich bewegen kann. Und der erste Abend war echt schlimm beim Fotografieren. Also wenn ich in die Hocke gegangen bin, habe ich manchmal mich gefragt, wie ich wieder aufstehe. Aber im Großen und Ganzen ist, glaube ich, Bewegung bei sowas echt gut. Und es wurde auch immer besser mit der Zeit. Von daher bin ich froh, dass ich weiter fotografiert habe. Am Abend war ich unterwegs am Vagejot, dort entsprechend schöne Lichtstimmungen gehabt. Problem war, es gab da einfach nichts so richtig Spannendes zu fotografieren. Das heißt, ich habe da so ein bisschen Wischiwaschi mitzieher irgendwas gemacht, weil am Ende des Tages war einfach kein Licht da und da hat sich eine super schöne Shelf Cloud gebildet. Also da kam so eine tolle Gewitterfront auf mich zu. Fotografisch natürlich wieder uninteressant, aber ein tolles Erlebnis und bin dann von dort nach Hause gegangen und habe dann am nächsten Morgen einfach ausgeschlafen, weil wenn es eh regnet, kann man relativ wenig mit den Vögeln vor Ort machen, also habe ich einfach mal weiter gepennt, vielleicht tut das ja auch ganz gut, mal zu schlafen, wenn man so die Treppe runtergesegelt ist, und so richtig ging es erst am Mittag wieder los. Am Mittag habe ich angefangen, nach den Regenpfeifern zu suchen, konkret nach den Strandregenpfeifern, die an manchen Stellen bestimmte Parkplätze bebrüten. Ich bin die dann natürlich auch abgefahren, habe mir es genau angeguckt und habe dann auch eine Stelle gefunden, wo zwei Sandregenpfeifer eben wunderbar auf dem Parkplatz gestanden haben, immer an der gleichen Stelle. An dem Tag habe ich es zweimal kontrolliert und da dachte ich, super, die werden da bestimmt gleich ein Nest bauen. Und dann wollte ich natürlich auch fotografieren. Also am Abend dorthin gefahren. Was ist? Kein Regenpfeifer mehr vor Ort. Ich so, na toll, gut, dann gehe ich halt zurück an eine andere Stelle fotografieren und hatte an diesem Abend ein hammermäßiges Licht, sowohl mit Säbelschnäbler, mit Haubentaucher und mit Löffler, von daher ein voller Erfolg der Abend, tolles Licht gehabt, aber irgendwie hatte mich das echt gewurmt mit den Sandregenpfeifern, dass die eben da anscheinend doch nicht brüten, sondern nur ständig am Stehen sind. Am nächsten Morgen ging es dann wieder weiter, es sollte mega geilen Nebel geben, also bin ich wieder in die gleiche Location gefahren und es gab einen super tollen Nebel am Morgen, richtig schön klarer Himmel, schön kalt am Morgen, der Nebel hat perfekt über diesen kleinen Niederungen gehangen, aber was soll ich sagen, fotografisch war das eher mäßig, weil keine oder zu wenig Vögel da waren auf die Distanz, die interessant gewesen wären. Ich habe zwei, drei richtig schöne grafische Bilder im Nachgang machen können, aber ich sag mal, dieses klassische Bild eines formatfüllenden Vogels im Gegenlicht irgendwie auf der Nebelfläche, das ist tatsächlich nicht entstanden. Das Schönste für mich war, ich habe meinen ersten Kampfläufer gesehen dort. Der Kampfläufer war jetzt nicht auf Fotodistanz, sondern sehr weit weg, aber wenn man auf 100% reingezoomt hat, hatte ich gesehen, hey, guck mal, da ist ein Kampfläufer. Fand ich auch ein tolles Erlebnis. Also, was macht man? Wieder zurück zum Frühstück und danach an den Strand. Ich habe mir natürlich den Strand ausgesucht, wo der Sandregenpfeifer meiner Meinung nach brüten soll oder endlich seine Brut beginnen sollte. Was ist? Sandregenpfeifer stand wieder da, wieder an der gleichen Stelle, wieder die beiden. Nachdem ich mit Strand fertig war, standen die immer noch da. Und ich habe gesagt, boah, das muss doch irgendwie gehen. Also am Abend wieder dorthin gefahren, kein Tier mehr da. Was ist da los? Und ich habe gesagt, ey, so ein Käse. Naja, passiert. Also wieder an eine andere Location zurückgefahren und dort, wo ich eben am letzten Abend den Löffler fotografiert hatte und den Säbelschnäbler, da war heute die Uferschnepfe unterwegs und ich finde, die Uferschnepfe ist einfach ein cooler Vogel, wenn man den mal beobachtet, wie der durch die Wiese rennt und immer wieder diese ganzen Insekten da raussammelt, das ist einfach faszinierend, dem zuzuschauen. Das macht einfach so einen Spaß, dem zuzugucken, wie der diese Insekten überall runterpflückt und ja, also fand ich wieder ein tolles Erlebnis. Sind einige Uferschnepfenbilder entstanden, die sind mit, ich habe die noch nicht gesichtet, die sind okay, aber halt mehr Doku, als dass das für mich so richtig mega interessant gewesen wäre. Und dann kam nochmal unter den Wolken die Sonne raus, wir hatten ein mega, mega geiles Abendlicht und ich hatte kein Tier dazu. Das heißt, die Uferschnepfe waren dann schon weg und ansonsten war da wenig los. Das heißt, an dem Tag bin ich dann in dem schönsten Licht ein bisschen leer ausgegangen. So ist Natur, da muss man eben den schönen Moment genießen. Und an dem Tag wurde mir klar, wie sehr ich mich an lautlose Kameras gewöhnt hatte. Es war ein Fotograf da mit einem 1DX Mark II oder Mark III, der dort fotografiert hat. Und es ist krass, wie laut der Verschluss geballert hat. Also ich meine, ich fotografiere jetzt mit der R5, die ist jetzt ziemlich genau 4 Jahre auf dem Markt. Seit 4 Jahren fotografiere ich mit der R5, Vögel eigentlich immer mit dem elektronischen Verschluss. Und ich bin das echt nicht mehr gewohnt, dass die Kamera so laut rattert. Und heute bin ich einfach gewohnt, dass die Kamera lautlos ist. Ich weiß noch, vor 4 Jahren war es genau umgekehrt, habe ich das Rattern gefeiert und fand das schön und habe mich gewundert über lautlos. Und jetzt ist es umgekehrt, ähnlich wie der Unterschied zwischen Verbrenner und Elektromotor vermutlich beim Auto in 5 Jahren rückblickend betrachtet. Jedenfalls bin ich dann wie immer nach Hause und habe festgestellt, was mache ich am nächsten Morgen? Ich probiere wieder Blaukehlchen und Fasan, da habe ich Lust drauf. Und da sind echt ein paar coole Fotos an dem Morgen entstanden. Ich hatte einen Fasan direkt im Gegenlicht, also noch vor Sonnenaufgang, direkt vor dem roten Himmel stehen. Ich habe die Dorngrasmücke direkt vor der aufgehenden Sonne fotografieren können. Ich hatte eine richtig coole Szene mit mehreren Gänsen, also einmal Gänse-Mama mit 4 Jungtieren, perfekt in Reihe und Glied gegen den roten Himmel. Also war ein richtig, richtig perfekter Morgen. Ich habe mindestens 3 Bilder gemacht, die ich hinterher gut finde. Und wer mich kennt, 3 Bilder, die man hinterher gut findet, ist manchmal ein besserer Schnitt, als man in der ganzen Woche erreicht. Von daher war das ein perfekter Morgen für mich. Und was mir dabei aufgefallen ist, ist wieder, wie wichtig es ist, eine Kamera blind zu bedienen und schnell einsatzbereit zu sein. Also wie erwähnt, ich habe den Fotorucksack ja gar nicht dabei, sondern nur mein 100-400 in der Jackentasche und eben das 600er und habe dort direkt, also die Bilder sind fast alle in Parkplatznähe entstanden. Und da waren noch 2 andere Grüppchen Fotografen, also da waren 2 andere Autofahrer, jeweils mit einem Beifahrer, also 4 Leute. Und die haben da ihr Kaffeekränzchen gehalten, nett noch die Rucksäcke zusammengesucht, die Stative zusammengesucht. Und in dieser Zeit, wo die da gestanden haben und ihre Sachen aus dem Auto gekramt haben, hatte ich meine Bilder gemacht, die ich heute gut finde. Das ist kein Vorwurf an die anderen, sondern es ist einfach nur für mich das Learning, hey, wenn das Licht geil ist, nicht quatschen, sondern gucken, wie man irgendwas an Bildern realisieren kann, weil das ist genau der Moment, wo man richtig coole Bilder machen kann. Danach bin ich nochmal rüber zu Willi von dort aus. Willi war da. Ich habe noch ein paar richtig schöne Bilder von Willi machen können, auch mit dem 100-400. Das hatte ich extra für ihn eingepackt und wollte mir so ein bisschen Lebensraumfotos von Fasanen mit 100 mm machen in den Dünen. Ist auch ganz schön geworden am Ende des Tages. Und habe natürlich das Blaukehlchen gesucht und an dem Tag habe ich das erste Blaukehlchen gefunden. Ich habe fokussiert einen offenen Fasan mit dem 600er und denke mir so, was ist denn gerade in meinem Vordergrund gelandet? Und dann war das Blaukehlchen in meinem Vordergrund gelandet, hat für so sehr mäßige Belegfotos gereicht, aber eben noch nichts, wo ich sagen würde, dass das weltbewegend grandios war. Aber hey, Blaukehlchen wollte ich ja schon immer mal machen. Und dann bin ich also wie immer zum Frühstück gefahren. Und am Abend war es wieder sehr, sehr bewölkt. Was kann man da machen? Nun, ich bin irgendwo hingefahren, wo man so ein bisschen eher Vogeldokus machen kann, geguckt, was geht. Und dann bin ich dem Kampfläufer wieder begegnet und bin echt auf eine gute Fotodistanz an den Kampfläufer rangekommen. Und damit bin ich eigentlich auch sehr, sehr happy. Also natürlich sind das eher formatfüllend gute, scharfe, abbildende Fotos. Aber für mich ist der Kampfläufer schon ein sehr cooler Vogel. In meinem Kopf ist der Kampfläufer ein Vogel, für den ich nach Norwegen fahren muss, wo ich ewig lang nur auf diesen einen Vogel warten muss und dann probiere, den bei der Balz zu fotografieren. Und hier hatte ich einfach in Mitteleuropa den Kampfläufer formatfüllend fotografiert. Das ist schon sehr, sehr cool. Von daher freue ich mich darüber, dass das so gut geklappt hat. Am nächsten Morgen gab es wieder Regen, also keine Fotos, sondern erst wieder am Abend raus. Dort habe ich dann Tobias getroffen. Tobias ist auch ein treuer Podcast-Hörer, von daher Shoutout an der Stelle. Und der hat mir erzählt, dass er an dem Morgen gesehen hat, dass an einem anderen Parkplatz etwas abgesperrt worden ist aufgrund eines Regenpfeifers. Also da hat der Sandregenpfeifer seine Brut begonnen. Und ich habe mich so gewundert, okay, warum bist du hier, wenn der Vogel dort brütet? Weil wenn der auf den Parkplätzen zwischen den Autos brütet, dann gibt es da natürlich auch tolle Fotomöglichkeiten, denn die Tiere sind dort maximal an den Menschen gewohnt. Da fahren ja die Fahrradfahrer vorbei, die Strandurlauber, die Autos, und die sind das wirklich gewohnt, dass man dort eben in der Nähe auch dann entsprechend ist. Ich bin dort angekommen und die waren noch nicht da. Das heißt, gerade am Anfang, wenn ihre Eier legen, noch nicht alle Eier gelegt haben eventuell, dann bebrüten die noch nicht durchgängig, sondern noch ein bisschen unregelmäßiger. Und später bebrüten sie ja die Eier im Endeffekt durchgehend. Hab da anderthalb Stunden auf meiner Isomatte gelegen und dachte, Mensch, das Licht ist geil, aber ich habe eben kein gutes Foto machen können. Beziehungsweise ich habe direkt am Anfang den kurz auf dem Parkplatz irgendwo gesehen, habe da ein passables Bild gemacht und dann habe ich dort eben hingelegt und einfach gewartet. Und an der Stelle der Disclaimer: Nestfotografie ist nicht cool. Macht euch darüber vorher bitte immer Gedanken, ob das überhaupt ein Vogel verkraften kann, weil bei den meisten Vögeln funktioniert Nestfotografie überhaupt nicht. Im Gegenteil, ihr werdet den Vogel maximal stören, und kein Bild der Welt ist es wert, dass man eventuell die Brut des Vogels verliert. Es gibt ein paar Ausnahmen. Ich mache mal eine ganz einfache Ausnahme. Wenn ihr so eine große Vogelkolonie habt, wie auf Helgoland bei den Basstölpeln, oder wenn ihr eben Vögel habt, die dort brüten, wo sie an den Menschen gewohnt sind, also typischerweise, sagen wir mal, im Rollladenkasten oder ähnliches, wo man an den Menschen gewöhnt ist, oder hier auf dem Parkplatz, da funktioniert das gut, wenn man einen gewissen Abstand hat, die Tiere eben auch in Ruhe lassen kann und die es gewohnt sind, dass man da ist, dann funktioniert sowas, aber an vielen anderen Orten eben nicht. Und deswegen die Bitte, wenn du nicht ganz so viel Erfahrung mit Vogelfotografie hast, nimm das nicht als Beispiel, um beim nächsten Haubentaucher ans Nest zu rennen und zu sagen, ich leg mich vor dein Nest und ich hoffe, dass da was passiert, weil die Wahrscheinlichkeit, dass der Vogel irgendwann aufgibt, weil er so gestört von dir ist, sehr, sehr groß ist, ist es eben meiner Meinung nach super wichtig, dass man sich damit beschäftigt, bevor man eben auch irgendwie die Brut gefährden würde. Jedenfalls lag ich dann auf diesem Parkplatz und habe gewartet. Und da kam ein holländischer Fotografen im Auto vorbei, hat mich da liegen gesehen und fragt mich, was ich da mache. Ja, ich warte hier auf den Vogel. Und er meinte, ah ja, cool, ich bin hier auch zum Fotografieren, ich fotografiere da hinten den blauen Kikwidiv. Und ich mir so, okay, was ist das wohl? Blau habe ich verstanden, den Rest nicht. Und ich mir so, ah geil, der fotografiert ein Blaukehlchen. Blaukehlchen, wir erinnern uns, geiler Vogel, wollte ich schon mal ein gutes Foto von machen. Und dann habe ich gedacht, cool, dann gehe ich da wohl einfach mal hin. Und dann habe ich gemeint, ja, wo denn? Und dann hat er gesagt, ja, da hinten, da kommt er immer wieder reingeflogen, der brütet da wohl in der Nähe, und er steht da mit dem Auto und fotografiert das aus dem Auto raus. Und ich habe gesagt, ah, wunderbar, ey, Blaukehlchen, jetzt klappt's. Und dann bin ich dort und dann kommt irgendwann so ein Greifvogel angeflogen und ich habe gesagt, ach geil, eine Weihe, ich wusste nicht genau, welche Weihe, Jan Piecher hat mir das nachher noch bestimmt, eine Kornweihe, kam da angeflogen, ich habe ein paar Bilder gemacht, ne, und warte auf das Blaukehlchen, es passiert nichts, ne? Und der Holländer fährt nachher weg, weil die Kinder in die Dünen gerannt sind, und dann kommt der Vogel natürlich ungerne wieder. Jedenfalls meint er so, hast du ihn auch erwischt? Ich meine, so wie? Und dann sieht er auf meinem Display die Kornweihe und er sagt, ah ja, du hast ihn auch erwischt. Und ich habe dann festgestellt, okay, blaue Kikedief ist kein Blaukehlchen im Holländischen, sondern es ist die Kornweihe. Jedenfalls habe ich so ein paar Belegfotos an der Kornweihe machen können. Da habe ich gesagt, komm, ich gehe nochmal zurück den Sandregenpfeifer, bin dann dorthin zurückgegangen, und genau just in dem Moment, wo ich kam, sehe ich, dass der über den Parkplatz rennt und in Richtung von der Stelle, wo er eben auch brüten wollte. Dementsprechend habe ich mich mit dem 600er hingelegt, habe im allerletzten Abendlicht eine kleine Mini-Sequenz von Bildern, irgendwie 10 Bilder gemacht, perfektes Licht gehabt, alles bombastisch, ich habe mich so krass gefreut. Dann hatte ich natürlich auf das Ei, also zu dem Zeitpunkt waren es schon 2 Eier, am nächsten Tag waren es schon 3 Eier, hat sich dann da drauf gesetzt und hat da einfach drauf gesessen, und dann habe ich da gelegen und dem noch irgendwie beim Brüten eine Stunde zugeschaut in aller Ruhe, wie er da einfach sitzt, dementsprechend, ich habe sozusagen direkt auf der Straße gelegen, könnt ihr euch vorstellen, einfach platt da drauf auf dem Parkplatz, auf der normalen Straße, und der hat dann eben dort auf den Steinen gebrütet, und dann bin ich langsam weggeschlichen, so dass er auch in aller Ruhe dort sitzen bleiben konnte, und nach Hause gefahren. Und das war wirklich wieder so absolut überwältigend, weil ich habe gedacht, es geht einfach gar nichts. Dann habe ich die Rohrweihe noch gesehen, was richtig cool war. Und dann habe ich am Ende des Tages auch noch ein richtig cooles Bild vom Strandregenläufer bekommen. Und dann war es so richtig so, boah, geil, mega. Ich habe mich so krass kaputt gefreut. Ich finde immer, wenn die Erwartung ist, dass man nichts bekommt, dann geht noch mal was. Da kriegt man noch mal ein geiles Bild. Das ist einfach das allerschönste Gefühl auf der Welt. Da habe ich mich richtig gefreut. Am nächsten Morgen gab es dann 4 Grad, krassesten Nebel überhaupt. Also die ganze Insel ist im Nebel versunken. Man hat richtig schlecht gesehen. Man konnte sogar richtig schlecht Auto fahren. Und ich komme an, will meine ersten Bilder machen und dann ist die Speicherkarte kaputt. Und ich so, hä, wie kann das denn sein? Ja, am Vortag war meine R5 komplett in den Sand gefallen. Ja, also ich wollte den Extender drauf machen und am nächsten Tag fällt mir die komplette, oder im nächsten Moment besser gesagt, fällt mir die Kamera voll in den Sand. Und das Schlimme war, die war ja ohne irgendwas geschützt. Da war der komplette Spiegelkasten, beziehungsweise eine Spiegellose hat ja keinen Spiegel, aber vorne das Bajonett war komplett offen und dann purzelt die mir einfach voll in den Sand. Und ich habe gesagt, so ein Dreck. Also im wahrsten Sinne des Wortes, die komplette Kamera voll Sand. Und wie durch ein Wunder, nichts vorne im Bajonett drin. Das habe ich dann ein bisschen ausgepustet, ein bisschen abgeklopft. Dann ging natürlich die Kamera wieder ohne Probleme. Aber am nächsten Morgen will ich meine Bilder so machen und dann steht da, kein Zugriff auf Karte 1, Karte neu einlegen, ersetzen oder mit Kamera formatieren. Probiert die zu formatieren, formatieren ging nicht, habe die 2-3 Mal rein und nochmal rausgemacht. Und dann war ich entnervt und habe festgestellt, das war wohl meine erste CF-Express-Karte, die kaputt gegangen ist. Und mega verärgert darüber, habe ich die halt rausgeholt, einfach ins Auto gefeuert und habe auf die SD-Karte fotografiert. In dem Moment wurde mir auch klar, wie ungern ich SD-Karten benutze. Also bis SD-Karten in der Vogelfotografie wieder geleert sind, das dauert gefühlt 3 Milliarden Jahre. Es dauert natürlich nur doppelt so lange, aber es dauert in dem Moment gefühlt 3 Milliarden Jahre lang. Und ich hatte die ganze Zeit Angst, dass die Bilder gleich weg sind, weil ich, wie soll ich sagen, keinerlei Erwartungen an die Lebensdauer einer SD-Karte habe. Ich weiß, das ist ein bisschen übertrieben, aber ich bin echt kein SD-Karten-Fan. Und dann bin ich zurückgekommen, habe mich ja daran erinnert, dass am letzten Tag die Kamera auch in den Sand gefallen ist, habe nochmal alles gereinigt mit dem Blasebalg und so weiter. Und dann ging das auch wieder. Also ich vermute, ich hatte irgendwas im Speicherkartenslot drin, was eben dazu geführt hat, dass die Speicherkarte nicht mehr ging. Aber ich habe tatsächlich ein schlechtes Gefühl bei dieser Speicherkarte, obwohl es, glaube ich, gar nicht an der Speicherkarte lag. Also zum Glück Speicherkarte doch nicht kaputt gegangen. Und nun hatte ich ja an dem Tag alles eingepackt für Willi, weil ich gedacht habe, Mensch, beim letzten Mal, da hatte ich beim Willi ja nicht so, also ich hatte zwar gute Erfolge mit 100, 400, aber 100 mm war mir doch noch zu lang von der Brennweite, um das Habitat, den Lebensraum richtig schön zeigen zu können. Also habe ich alles eingepackt in meine Jackentaschen. Ich hatte das 135er dabei, das 100, 400er, ein 50-1.8, ein 35-1.8, ein 24-1.8 und das 600er. Und was ist? Willi war nicht da. Also so richtig geil gefällt, wo ich wieder mir genau meine Bilder ausgemalt habe und habe ich den einfach nicht getroffen. Da habe ich gedacht, boah, was ist mit ihm passiert? Ich meine, der war ja angeschlagen, wurde jetzt vielleicht von einem anderen Vogel angegriffen, ist er vielleicht irgendwo gestorben, was auch immer. Willi war nicht mehr da und Willi war ja vorher echt jeden Tag treu an seiner Stelle und hat auf mich gewartet gefühlt. Also habe mir so ein bisschen Sorgen gemacht. Hab dann noch einen anderen Fasan richtig cool fotografieren können, durchs Gestrüpp durch, mit dem 135. Das war ganz schön, da habe ich die ganze Zeit drauf gewartet, bis er schreit und dann habe ich wirklich so ein schönes Foto machen können, wie er da schreit und ich durch das Gebüsch durchfotografiere und den dort stehen habe im ersten Licht. Das hat richtig Spaß gemacht, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Und am nächsten Abend wollte ich dann die Kornweihe fotografieren, weil ich wusste ja jetzt, dass es die Kornweihe dort gibt. Ich wusste dann auch, dass das der blaue Kickenleaf ist. Und dann habe ich mich da hingesetzt mit dem Auto, darauf gewartet und natürlich auch kein Kornweihenfoto gemacht an dem Abend. Danach bin ich noch rüber zum Sandregenpfeifer gegangen. Perfektes Abendlicht gehabt. Der hat so schön dort gesessen. Das heißt, den, der auf dem Gelege sitzt, den kann man ja eh nicht fotografieren, weil also ich habe natürlich 5000 Bilder von einem sitzenden Vogel, ja, aber der ist ja eigentlich uninteressant. Viel interessanter ist der zweite Vogel, der einfach in der Nähe ist und am Futtern ist. Das heißt, In der Regel sitzt man dann irgendwo auf dem Parkplatz und beobachtet eben den zweiten Vogel, der nicht auf der Brut hockt, sondern den, der sich den Magen vollschlägt. Und der läuft dann die ganze Zeit beim Parkplatz, sammelt da seine kleinen Fliegen und so weiter ein. Und den kann man dann halt auch gut fotografieren, weil der andere, der sitzt halt nur da. Was will ich denn da großartig fotografieren? Hab da am Abend echt noch ein paar super schöne Bilder machen können und bin dann wieder ins Bett gegangen. Am nächsten Morgen gab es wieder eine ganz dichte Nebelsuppe. Da kann man eigentlich nur ein paar Highkeys machen vom Fasan. Ansonsten ging da gar nichts. Da bin ich zum Blaukehlchen gegangen, habe Blaukehlchen super schön im Nebel. Blaukehlchen habe ich auch nicht bekommen. Und Willi war auch wieder nicht da. Und ich habe gesagt, verdammte Axt, was ist mit Willi passiert? Willi, wo bist du? Und habe mir echt so ein bisschen Gedanken gemacht, was mit Willi wohl passiert sein kann. Und bin dann entsprechend auch wieder nach Hause. An dem Tag haben wir das Ferienhaus verlassen. Und ich war noch so super müde irgendwie vom Fotografieren morgens. Und da habe ich, wie das so ein richtig guter Vater macht, erstmal Mittagsschlaf in der Rutsche gemacht. Ich wusste gar nicht, ob man in der Rutsche einen Mittagsschlaf machen kann. Es war schön sonnig nach dem Nebel. Ich habe da gelegen, bin eingeschlafen und habe sozusagen die Rutsche für die anderen Kinder blockiert. Zum Glück hat dort niemand gespielt, außer meiner Tochter. Am Abend bin ich dann wieder zum Blaukehlchen und Fasan gegangen. Es gab ein Top-Abendlicht und es war richtig gut. Ich habe tolle Bilder machen können von einem Fasan im letzten Abendlicht mit 135er. Und da ist so ein kleiner Dünenstreifen zwischen Straße und Wäldchen. Und auf diesem Dünenstreifen ist der quasi langgelaufen, der Fasan. Ich bin immer rückwärts auf dieser Straße, auf dem Weg entlang gelaufen und habe währenddessen diesen Fasan rückwärts laufend fotografiert, weil der sozusagen die ganze Zeit auf mich zugelaufen ist, während ich quasi rückwärts laufend weggelaufen bin. Und auf einmal bin ich anscheinend irgendeiner Möwe zu nah ans Gelege gekommen, weil ich habe ja quasi diesen Weg direkt neben der Straße benutzt. Also es gibt ja in Holland dort so Straßen und nebendran ist so gepflastert mit so einem holprigeren Kopfsteinpflaster. Keine Ahnung, was es ist, gibt es in Deutschland nicht. Und jedenfalls bin ich da drauf die ganze Zeit rückwärts gelaufen, um den Fasan zu fotografieren. Und auf einmal höre ich nur die Möwe mit einem grellen Schrei, greift mich an. Und ich so, was ist jetzt passiert? Ich kenne das ja, wenn man angegriffen wird von einer Möwe. Die machen immer ihre Scheinangriffe. Und dann ist man zu nah am Gelege. Und dann bin ich erstmal weggelaufen auf die andere Straßenseite und weg, weil die sind echt nervig, wenn einen Möwen angreifen. Und dann hat die auch nachgegeben. Und dann gucke ich mich, wo die sich hinsetzt, und hatte wirklich knapp neben der Straße auf so einem kleinen Grashügel anscheinend ihr Nest errichtet. Und ich habe die dann gestört, was mich natürlich auch super aufgeregt hat, dass mir das nicht aufgefallen ist. Aber dass die dann eben auch sozusagen den Fotografen angreift, der auf dem Weg sich befindet, ist natürlich auch eine miese Nummer von der Möwe. Also das nehme ich ihr noch immer übel. Aber das hatten wir auch mal auf Helgoland, wo man einen Weg hatte, die Treppe runter. Und wenn die Treppe zur Bank runtergelaufen ist, hat einen sofort die Möwe angegriffen, weil die eben auch in der Nähe von der Bank dort gebrütet hatte. Also da muss man echt aufpassen mit den Möwen, die nehmen das einem oft sehr übel, wenn man zu nah ins Gelege kommt. Von daher, wenn ihr mal von der Möwe angegriffen werdet, tretet einfach den Rückzug an, beobachtet, wo die gelandet seid und kommt dort einfach nicht mehr nahe, weil die Möwen sind echt, was das angeht, manchmal aggressive Tiere. Natürlich ist der Fehler bei uns zu suchen als Fotografen, weil wir die Möwe stören, die war ja vor mir da, nicht ich vor ihr. Und dementsprechend sollten wir da einfach weggehen und respektvoll nicht mehr in diese Nähe kommen. Dann bin ich wieder schlafen gegangen. Es gab mega stürmisches Wetter. Die Nacht haben wir im Dachzelt geschlafen und es war so ein krasser Sturm, relativ wolkig auf Texel, und wir haben so gut wie gar nicht geschlafen, weil es so stürmisch war. Der Wind hat einfach saumäßig genervt, und das war diese Polarlichtnacht, von der alle in Deutschland berichtet haben. Und was ist, weil ich ein bisschen Social Media Entzug gemacht habe und mir gar nicht so genau angeguckt habe, was auf der Welt passiert in der Zeit, habe ich natürlich das Polarlicht in dieser Nacht verpasst, obwohl ich natürlich hätte dort am Meer schöne Bilder machen können. Aber naja, nun sei es so, das ist so ein typischer Fail. Wenn man mal Digital Detoxing macht ein bisschen, dann verpasst man was. Aber am Ende des Tages bereue ich das nicht, weil es war ja fotografisch schön. Am nächsten Morgen habe ich gedacht, komm, ich gehe wieder los, mache noch ein paar Blaukehlchen-Fotos. Und was ist? Naja, kein Blaukehlchen da. Willi war auch nicht da. Aber ich hatte Willi letzten Abend getroffen, das hatte ich vergessen zu erzählen. Willi war am Abend zuvor nochmal an seiner Stelle und dann war ich auch beruhigt, dass es Willi gut geht. Und Willi hat wieder schön vor mir gesessen, direkt auf dem Weg. Und ich konnte mal in aller Ruhe am letzten Abend ein paar Bilder von ihm machen. Von daher, Willi geht's auch gut zur Auflösung dieses Rätsels. Und dann ging es natürlich zurück auf die Rückreise. Und dann habe ich übergesessen und mir gedacht, boah, super, jetzt brauchen wir erstmal einen ordentlichen Kaffee. Und habe dann so geguckt, okay, die meisten Bäckereien, Supermärkte hatten um die Uhrzeit noch geschlossen. Und dann denke ich, ach guck mal, da ist ein Coffeeshop, da könnte man ja bestimmt einen Kaffee trinken. Und dann ist mir erst wieder eingefallen, was ein Coffeeshop in den Niederlanden ist und dass man dort ja eigentlich keinen Kaffee käuflich erwerben kann, sondern eben eher andere Dinge konsumieren kann. Irgendwie war mir das tatsächlich entfallen, vielleicht auch durch die Legalisierung plötzlich in Deutschland. Aber weil ich da ohnehin nicht so affin war, ist es mir einfach entfallen, aus den Augen, aus dem Sinn. Kommen wir nochmal so ein bisschen zu den Learnings der Kameratechnologie. Mir sind zwei, drei Dinge aufgefallen. Zum einen, wie stark der Rolling Shutter Effekt abhängt vom Abbildungsmaßstab. Das heißt, je größer der Abbildungsmaßstab, umso stärker fällt der Rolling Shutter Effekt aus. Ist natürlich vollkommen logisch. Im Alltag denkt man da aber nicht immer dran. Das heißt, wenn man einen Fasan zum Beispiel über Formatfüllen fotografiert und er mit seinem Flügel schlägt, dann sieht man Rolling Shutter. Und genau das Gleiche hat man auch, wenn man eben gerade kleinere Vogelarten, seien das jetzt Stare oder irgendwelche Meisen und so weiter, im Flug fotografieren will. In dem Moment, wo das in Richtung Formatfüllen geht, tritt der Rolling Shutter Effekt sehr, sehr stark auf. Und dann ist die R5 fast unbrauchbar. Also dann sieht man einfach Rolling Shutter Effekt brutalst. Und das ist sehr nervig meiner Meinung nach. Da hoffe ich natürlich, dass ein Nachfolger besser sein wird an der Stelle. Einfach aber nochmal für euch die Warnung in Anführungszeichen, wenn ihr mit sehr formatfüllenden Vögeln arbeitet, die mit den Flügeln schlagen, nutzt eben einen teilelektronischen oder eben den komplett mechanischen Verschluss, weil ihr eben den Rolling Shutter Effekt sonst sehen werdet. Ansonsten, was mir sonst aufgefallen ist, das 100-400, das hat seine Stärken und seine Schwächen. Wenn man ein technisch sauberes dokumentarisches Bild macht, ja, also keine Ahnung, halb bewölkter Himmel, man fotografiert irgendwas und möchte das gerne scharf abbilden, ist das 100-400 ein erstaunlich gutes Objektiv, also das 100 bis 400 Blende 5, 6 bis 8 als RF-Variante. In dem Moment, wo man aber mit starkem Gegenlicht arbeitet, wird das ähnlich wie die günstigen RF-Festbrennweiten, wird das so ein bisschen schmierig. Das verliert den Kontrast im maximalen Gegenlicht und wird dann recht flau. Das heißt, wenn man dann Bilder macht im Gegenlicht, ist das ein Objektiv, das gerne so ein bisschen flauer wird. Und da merkt man den Unterschied zu den L-Objektiven, die einfach immer diese Brillanz hat und die Schärfe hat. Dann wird das ein bisschen matschiger, ein bisschen flauer. Und da merkt man einfach, die Vergütungsqualität von einem 3000 Euro 100-500 ist genau in diesen Grenzbereichen wesentlich besser als eben die von einem 100-400 für 700 Euro. Aber wer hätte das gedacht? Es gibt eben doch Unterschiede, die dann ins Gewicht fallen. Aber das ist so deutlich mit dem 100-400, hätte ich nicht gedacht, weil ich mit 100-400 eher so bei flauem Licht ab und zu früher fotografiert habe. Das ist etwas, was ich gelernt habe. Außerdem habe ich ja wieder viel mit dem 600er fotografiert. Und was mir einfach aufgefallen ist am 600er, ich hatte das Gefühl, jetzt im Vergleich zum 400, 2.8, dass es minimal mehr chromatische Aberrationen hat als das 400er, aber gleichzeitig den Zweifach-Extender besser verträgt als als das 400er. Das heißt, es hat sowohl was Positives als auch was Negatives. Zudem ist das 600er ein Tacken schöner, manchmal bei Gegenlicht. Das heißt, es ist sehr wenig gegenlichtanfällig. Außer wenn es dann ins maximale Gegenlicht geht, da hat das manchmal fast so regenbogenartige Artefakte in der Mitte. Da finde ich dann das 400er wieder besser, aber bei einem gemäßigten Gegenlicht ist das 600er wieder schöner. Also es haben beide so ihre Eigenheiten im Gegenlicht, aber es ist ja eh immer klar bei solchen Objektiven. Ansonsten, was halt sehr, sehr stark aufgefallen ist bei den Aufnahmen vom Fasan erstmal, wie lang die Naheinstellgrenze vom 600er ist. Das geht mir sehr auf den Keks. Also Naheinstellgrenze am 600er stört mich schon relativ oft. Und das Zweite, was mir aufgefallen ist am 600er, was ich nicht so gerne habe, ist die Offenblende 4. Ich weiß, viele sagen jetzt, hey, heute kannst du ja hochgehen mit der ISO. Ja, kann ich. Der Dynamikumfang wird schlechter. Es ging nicht nur um die ISO, sondern auch um die Größe der Streukreise. Logischerweise, denn wenn ich sonst ein 2.8er Objektiv oder ein 1.8er oder ein 2.0er gewohnt bin, also ich meine, ich fotografiere viel mit dem 135 1.8, 200mm 2.0 und dem 400mm 2.8, dann ist bei Blende 4 eben der Streukreis viel kleiner. Streukreis heißt im Endeffekt der Unschärfekreis. Das heißt, wenn ich mit Unschärfekreisen arbeite bei so einem Fasan, dann sind beim 600er die Unschärfekreise einfach verhältnismäßig klein. Was heißt verhältnismäßig? Nun ja, wenn wir uns das Ganze vorstellen, wir machen den gleichen Abbildungsmaßstab mit Blende 2.8 oder mit Blende 2.0, einfach weil das jetzt mathematisch einfacher ist, sich anzuschauen, dann ist die Fläche des Streukreises bei einem 2.8er Objektiv um die Wurzel 2 größer. Das heißt, wenn man sich das jetzt ganz blöd ausdrückt, ist sozusagen der Streukreis, der Unschärfekreis, ist zwischen 4.0 und 2.8, ist bei 2.8 beim gleichen Abbildungsmaßstab um den Faktor 1,41 größer von der Fläche. Und wenn wir jetzt so ein Objektiv gehen, das 2.0 hat, wie zum Beispiel ein 200 2.0, dann ist der Unschärfekreis nicht mehr 1,41 mal so groß, sondern logischerweise die Wurzel aus 2 zum Quadrat. Wer in Mathe aufgepasst hat, Wurzel aus 2 zum Quadrat ist 2. Das heißt, zwischen Blende 2 und Blende 4, der Unschärfekreis ist doppelt so groß. Und das merkt man eben schon, dass wenn man im Nahbereich arbeitet mit dem 600er, da geht einfach mehr vom Bokeh oder da ist man einfach mehr gewohnt, wenn man eben sonst mit Objektiven mit 2.8 oder 2.0 hantiert. Da geht einfach mehr, wenn die Nähe vom Motiv zugelassen wird. Auf der anderen Seite muss man eben auch sagen, in der Vogelfotografie habe ich auch oft das 600er teilweise im Zofa-Extender im Einsatz gehabt. Da bin ich dann froh, dass ich das 600er dabei hatte und nicht das 400er. Würde ich jetzt beide mitnehmen? Nee, ich bin froh mit meiner Wahl. Warum das? Wie ihr gehört habt, hatte ich immer nur das Objektiv einfach um die Schulter hängen und ich habe gar keine Lust, zwei Supertele mir um die Schulter zu hängen, weil dann werde ich so viel langsamer und kann mich nicht entscheiden, welches Objektiv ich nehme, dass ich am Ende einfach selber schlechtere Bilder machen werde. Das heißt, ich werde mich immer auch in Zukunft auf ein Objektiv stürzen und mit einem Objektiv fotografieren und eben nicht mit zwei verschiedenen Objektiven am Ende des Tages hantieren. Dementsprechend bin ich zufrieden mit meiner Wahl. Es ist mir einfach nur aufgefallen. Das war so der Punkt. Und jetzt bitte nochmal der Hinweis an der Stelle, passt auf, was ihr macht in der Naturfotografie, gerade in der Vogelfotografie ist das Thema in der Nähe eines Nestes zu fotografieren ein ganz, ganz großes. Wenn ihr da noch nicht so viel Erfahrung habt, sammelt lieber erst ein bisschen mehr Infos und belest euch dazu, als dass ihr eben die Vögel zu sehr stört. Wie gesagt, dass ich diese Möwe gestört habe, das tut mir leid, das ist eindeutig mein Fehler gewesen an der Stelle, auch wenn ich mich auf einem Weg befunden habe, trotzdem habe ich die Möwe in dem Moment gestört und bei der Sandregenpfeiferbrut, wie gesagt, habe ich davon profitiert, dass ich eben auf der Straße liegen kann dort in der Nähe und den Vogel nicht störe, aber trotzdem sollte man sich eben über diese Faktoren sehr wohl sehr viele Gedanken machen und eben auf keinen Fall einfach blindlings irgendwo ein Gelege stören. Und mir ist aber wichtig, dass nochmal zu betonen, jeder ist selber dafür verantwortlich, was er in der Natur macht. Ich will weder einen erhobenen Zeigefinger hier an der Stelle nach außen zeigen oder jemandem irgendwas zur Last legen, sondern mir geht es einfach nur darum, macht euch selber darüber Gedanken, was ihr, welchen Impact ihr bereit seid zu liefern in der Fotografie auf Natur und eben wägt das Ganze ab. Und dann ist das am Ende eure Entscheidung und nicht meine. Das heißt, macht euch einfach ein bisschen Gedanken darüber. Und ich meine, die meisten von euch sind ja Naturliebhaber und machen sich darüber Gedanken. Mir ist wichtig, über sowas eben auch offen zu sprechen und sich darüber auch gemeinsam Gedanken zu machen. Und dementsprechend nochmal die Anregung. Denkt da immer vorher lieber zweimal drüber nach, als dass ihr eben einmal zu viel einen Fuß drüber setzt und eben am Ende des Tages die Tiere gegebenenfalls auch gefährdet. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören. Ihr werdet in den kommenden Wochen wie immer einige Bilder auch in meinem Blog sehen. Den findet ihr unter naturfotocamp.de unter dem Reiter Blog und die Shownotes findet ihr unter dem Reiter Podcast natürlich. Und dann bleibt mir nur, mich zu bedanken und wenn du dir jetzt noch kurz Zeit nimmst, um meinen Podcast zu bewerten, freue ich mich natürlich. Bis dann, tschüss.